Da ich schon sehr weit fortgeschritten bin, lasse ich jetzt ein paar Sachen weg. Ich lasse zum Beispiel die Sache mit dem Wirtschaftswachstum weg. Wir können unter Umständen nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Abteilung 4. Dazu ist eigentlich auch schon zu dieser Beschwerde, zu dieser Klage, ist eigentlich auch schon das meiste gesagt. Nur ganz kurze Rekapitulation dessen, was nebenbei schon alles erledigt worden ist. Leute, die nach Arbeit, Arbeit, Arbeit rufen, stehen, wie alle anderen übrigens auch, unter dem Diktat des Geldes, mit einer Besonderheit, sie verfügen nicht über eine Geldquelle. Sie haben weder ein Grundstück, noch ein Haus, was sie vermieten können, noch Aktien, noch eine Fabrik. Und all das drückt aus, dass sie weder die Herren über die Mittel ihres Lebens, Lebensmittel und Geld sind, noch sind sie Herren jenes Zusammenhangs, über die sie, ich füge mal ein, legal, an Geld für Lebensmittel herankommen können. Ob sie Arbeit finden, liegt ebenso wenig in ihrer Hand, wie die Konditionen, unter denen sie dann vielleicht Arbeit finden. Das hängt nicht von Ihrer Präsentation, das hängt nicht von Ihrer Anstrengung auf dem Arbeitsmarkt ab, ob Sie Arbeit finden, sondern allein davon ab, ob sich Geschäftsleute finden, in deren Lohn- und Leistungskalkulation der Mensch mit seinem Angebot passt. So, das hatten wir alles schon. Das war alles schon geklärt. Jetzt kommt noch was Neues. Wer Arbeit, Arbeit, Arbeit ruft, ist obendrein in eine Lage gebracht, in der er bereit sein muss, jede Arbeit anzunehmen, für jeden Lohn und zu allen Konditionen. Denn nichts anderes drückt dieser ziemlich verzweifelte Ruf nach Arbeit, in dem Mittel und Zweck des Geldverdienens schlicht auf den Kopf gestellt sind, aus. Der Mensch will Geld, beziehungsweise muss Geld haben müssen, weil er uns an Lebensmittel nicht rankommt, möglichst ausreichend für möglichst bequeme Arbeit. Das ist sein Zweck. So steht er da. So tritt er an Betriebe heran. Er fordert aber gerade das nicht, sondern er ruft allein nach dem Mittel. Er ruft allein nach Arbeit. Ohne zugleich mit dem Ruf nach Arbeit auch nur im Entferntesten jene Konditionen verknüpfen zu können, die ihn wiederum erinnern könnten an das, weswegen er eigentlich arbeiten geht. Nämlich sagt Arbeit, weil Geld nicht zu knapp, kurze Arbeitszeit, bequeme Arbeit, viel Freizeit. Arbeit getrennt von allem, wofür er eigentlich arbeiten will, ist der Inhalt dieses Rufes und der fällt nicht vom Himmel. Das fällt keinem Arbeiter von sich aus ein. Das fällt keinem Einkommensabhängigen von sich aus ein. Das ist ein Sachverhalt, der hergestellt worden ist und der ist über gut 100 Jahren Geschichte des Kapitalismus, Geschichte der Arbeiterorganisationen als vorläufiger Endpunkt der Lage der arbeitenden Klasse hergestellt worden. Denn angetreten, alle diejenigen, die sich ein bisschen mal auskennen in der Geschichte des Kapitalismus mit der Geschichte der Arbeiterbewegung und der Geschichte der Gewerkschaft. Angetreten sind sie alle, organisiert in Gewerkschaften oder in Arbeiterparteien, aus keinem Grunde als von den anderen, von der anderen Seite mehr zu holen, mehr Geld, etwas gegen die ruinösen Wirkungen der Arbeit zu tun, die Arbeitszeit zu verkürzen, etc. So sind sie alle angetreten. Und wo sind sie gelandet? Wer nur noch Arbeit ruft, wer damit zu verstehen gibt, dass ihm nichts anderes bleibt, als Arbeit zu allen Konditionen anzunehmen, weil er keine einzige Kondition mehr bestimmen kann, der belegt, und das belegt der untere Spiegelstrich, dass die organisierte Arbeiterschaft diesen Kampf um Verbesserung ihrer Lage verloren hat. Und das meine ich wirklich im wahrsten Sinn des Wortes. Der ist verloren gegenwärtig. Der Mensch findet sich, oder die arbeitende Klasse befindet sich in einer Lage, in der nur noch die Gegenseite die Konditionen für die Arbeit diktieren, also überhaupt noch von der Gegenseite abhängt, in welchem Umfang überhaupt das, warum er arbeiten geht, erfüllt wird. Und das belegt noch was Zweites. Das belegt nämlich zweitens, dass die existente und überhaupt nicht verbotene Gewerkschaft hierzulande oder die Gewerkschaften mit ihrem mehr als ein Jahrhundert dauernden Wirken dieser Niederlage nichts entgegengesetzt haben. Muss man einfach sagen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Und so ein Mensch, so eine Klasse, die so dasteht, belegt drittens, dass das Kapital inzwischen eine ökonomische Macht erreicht hat, die es ihr gestattet, frei über alle Erzwingungsmittel gegenüber Lohnarbeitern zu verfügen. Nicht nur kann das Kapital es ausnutzen, dass es sich um einkommensabhängige Menschen ohne eigenes Geldeinkommen handelt. Das ist schon immer ausgenutzt worden. Und dagegen haben sich ja Arbeiter gerade zusammengeschlossen, damit sie in diesem Erpressungsverhältnis nicht ohne Waffe dastehen. Das war also schon immer der Fall. Inzwischen haben die kapitalistischen Betriebe, und da gehören immer zwei zu, die andere Seite ist die Gewerkschaft, haben diese Erpressung inzwischen so weit treiben können, dass sie Beschäftigte gegen Unbeschäftigte antreten lassen. Wenn neue Arbeitsplätze, auf denen so etwas wie ein regulärer Lohn verdient werden kann, ich meine jetzt nicht die 1-Euro-Jobs und sowas, immer mehr Mangelware werden, dann bedeutet die Forderung der Arbeitslosen nach Arbeit eben nichts anderes als: Ich bin billiger als die Beschäftigten. Habt ihr nicht für mich noch irgendeine kleine Nische, wo ihr mich unterbringen könnt? Oder gleich so: Ich bin billiger. Nehmt mich doch, ich mache das billiger als diejenigen, die bei euch beschäftigt sind. Und dann bedeutet das Interesse der Beschäftigten von Opel, von Karstadt, von Daimler, von VW, deren oberstes Ziel, wie ihr alle wisst, inzwischen nur noch heißt Sicherung von Beschäftigung. Dieselbe Verkehrung des Verhältnisses von Zweck und Mittel, oder anders formuliert: Behaltet mich, nehmt nicht die arbeitslosen Billiganbieter, weil ich mache es euch genauso billig wie die. Und das passiert, wenn man sich anschaut, was in den Großbetrieben im Augenblick passiert, wenn der berühmte Herr Harz mit TZ bei VW den Gewerkschaften und den Betriebsräten ein Programm hinknallen kann. Das heißt, innerhalb von 5 Jahren wollen wir 30% an Lohnkosten sparen. Und die Gewerkschafter oder andere Organisationen nicht sagen, das ist ja wohl das letzte Generalstreik, sondern sagen, da müssen wir mal drüber verhandeln, wie das die Beschäftigung sichert. Da muss ich sagen, die Gewerkschaft hat nicht diese Sache zugelassen, sondern beteiligt sich an ihrer Etablierung. Jetzt komme ich zum Schluss. Zum Schluss und zur Aufnahme des Arguments von Attac, diese Verrücktheit, die ich am Anfang genannt habe, ausgerechnet selbsternannte Systemkritiker beschwichtigen die Beschwerdeführer mit dem Hinweis, doch genug für alle da. Aber erstmal ein kurzes Resümee. Eins ist klar geworden. Die 4 zentralen Beschwerden, die ich hier hingeschrieben habe, nebst den eingebauten Gewerkschaftsgeschichten, Umverteilung von Arbeit, Lohn als Kaufkraftstärkung etc., diese 4 Dinger, die stehen gar nicht so einfach nebeneinander, wie ich sie hier hingeschrieben habe und wie ich sie am Anfang zitiert habe. Sie richten sich gar nicht jeweils für sich auf irgendwas Getrenntes, Drittes oder Fünftes. Die Beschwerden müssen jetzt ganz neu sortiert werden, nachdem ich sie untersucht habe. Und dabei kommt raus, die Beschwerden der Unternehmer, des Staates und ihrer jeweiligen wissenschaftlichen oder journalistischen Ghostwriter, also die ersten 3, das dritte habe ich allerdings jetzt ausgelassen, haben eigentlich immer nur eine Adresse und die ist im 4. Spiegelstrich versteckt. Wer Freizeitweltmeisterschaft als Skandal beklagt, will Beschäftigte länger und billiger arbeiten lassen, will Beschäftigte noch ärmer machen, will Beschäftigte zu Unbeschäftigten machen. Wer Absatzprobleme beklagt, will Preise senken auf Kosten des Lohns der Beschäftigten und auf Kosten von Beschäftigung überhaupt. Rationalisierung. Sind wir schon wieder da unten. Und wer Wirtschaftswachstum fördern will, ich sage das einfach der Vollständigkeit halber, obwohl ich es nicht ausgeführt habe, will als Staat, das ist ja eine staatliche Abteilung, alles tun, damit die kapitalistischen Unternehmen ihre Produktion und ihren Absatz lohnend weltweit gestalten können. Womit wir schon wieder bei Löhnen, übrigens auch bei den berühmten Lohnnebenkosten, bei Arbeitszeit und Beschäftigung wären, diesmal eben nicht als Instrument des Kapitals, sondern als Instrument des Staates, über das er per Arbeitsgesetz, über das er per Sozialgesetz genau diese Abteilung befördert. Das heißt, alle diese Beschwerden stehen zum einen für nichts anderes als für eine Kampfansage an den Lebensunterhalt der einkommensabhängigen Menschheit und stehen für einen Stand des bereits erfolgreich durchgesetzten Klassenkampfs von oben, von Staat und Kapital, der sich gewaschen hat. Man kann es sich auch noch mal so vorstellen. Die Sorgen von Staat und Kapital heutzutage heißen ja so, wie angeschrieben. Sie heißen nicht, um Gottes Willen, wir müssen den nächsten Generalstreik abwehren. Um Gottes Willen, die Lohnarbeiter und ihre Organisationen bereiten einen Angriff auf das Privateigentum vor, wollen Betriebe besetzen. Um Gottes Willen, die Lohnarbeiter und ihre Organisationen pfeifen auf den ganzen Wahlzirkus, weil sie mitbekommen haben, dass sie immer nur Wirtschaftswachstumsprotagonisten ermächtigen. Nein, solche Sorgen hat der hiesige Staat nicht. Der hiesige Staat und das hiesige Kapital haben nur Sorgen mit der Absicherung und Mehrung ihres ökonomischen Erfolgs. Und die Adresse, an die das Ganze gerichtet wird, sind die da unten, die ihre Zwecke nicht mehr geltend machen können, die einfach in eine Ohnmachtslage hineingebracht worden sind, in der ihnen gar nichts anderes übrig bleibt, als Arbeit, Arbeit, Arbeit zu haben. So ist die Lage und sie ist beschissen und sie wird leider durch alles, was sich in der letzten Zeit so an Protest versammelt hat, überhaupt nicht besser.